In der Bayern 2 Radiowelt sprechen wir mit Menschen aus Politik, Kultur und Wissenschaft über die drängendsten Fragen unserer Zeit und vor allem unserer Gesellschaft in Deutschland. Ein Phänomen, das in den letzten Jahren bei uns für viel Zündstoff gesorgt hat, das ist die sogenannte Cancel Culture. Karl Mays Darstellung des Winnetou, Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling und ihre umstrittenen Äußerungen zu Transmenschen, der Partyhit Laila wegen sexistischer Inhalte. Diese und viele Beispiele mehr. Öffentlich werden sie diskutiert, kritisiert und mit einem Shitstorm gestraft. Künstler von Festivals ausgeladen, umstrittene Bücher aus dem Sortiment genommen, Lieder nicht mehr gespielt. Da tun sich schnell Gräben in unserer Gesellschaft auf, wird man wohl ja noch sagen dürfen. Auf der einen steht gegen, geht gar nicht auf der anderen Seite. Hören wir uns als Gesellschaft nicht mehr richtig zu? Lassen wir Argumente und andere Sichtweisen nicht mehr gelten? Oder wird berechtigte Kritik zu schnell als Cancel Culture abgetan? Der Philosoph Professor Nida Rümelin findet die Debatte um die Cancel Culture so wichtig, dass er darüber ein neues Buch geschrieben hat, das heute erscheint.
Bayern 2 zur Person.
Julian Nida-Rümelin ist einer der bekanntesten Philosophen Deutschlands. Der gebürtige Münchner wuchs in einer Künstlerfamilie auf und betätigte sich neben der wissenschaftlichen Karriere auch in der Politik. Er war im ersten Kabinett von Gerhard Schröder in Berlin Staatsminister für Kultur und Medien und in München Kulturreferent. Bis 2020 lehrte Julian Nida-Rümelin an der Ludwig-Maximilians-Universität Philosophie und politische Theorie. Seit seiner Emeritierung ist er stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Angesichts der aktuellen Herausforderungen sagt Nida-Rümelin, es braucht einen pragmatischen Humanismus als alternative Utopie in einer Welt, in der sich das Negativdenken durchsetzt.
Und ich freue mich sehr, Professor Nida-Rümelin ist nun bei mir im Bayern 2 Studio. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, grüße Sie, freue mich auch.
Sie haben Ihr neues Buch schon dabei. Heute erscheint es. Der Titel Cancel Culture, Ende der Aufklärung, Plädoyer für politische Urteilskraft. Wie würden Sie das Phänomen der Cancel Culture definieren?
Also man kann es so zusammenfassen, Cancel Culture ist der Normalfall. Da ist hinten eine lange Liste von Beispielen, die bei Echnaton beginnen, in Ägypten, also vor über 3000 Jahren. Römische Praktiken haben massiv auf Cancel Culture zurückgegriffen. Und so zieht sich das durchs Mittelalter, frühe Neuzeit, bis in die Gegenwart. Es gibt Beispiele aus China und so weiter. Man kann sagen, ja gut, entspannt euch, hat es immer gegeben, gibt es halt wieder. Das ist eine Fehlinterpretation, denn die Demokratie ist nicht der Normalfall. Die Demokratie beruht auf den Werten der Aufklärung und des Humanismus. Respekt vor anderen Menschen, auch wenn sie anderer Meinung sind. Respektvoller Umgang im Alltag, unsere Alltagskultur ist ganz wesentlich für die Demokratie. Das ist nicht irgendwas, was man haben kann oder auch nicht. Solange die Institutionen intakt sind, ist ja alles gut. Nein. Und da setzt eben dieses Buch ein, mal genauer zu analysieren, was eigentlich die Problematik von Cancel Culture und warum das in der Tat eine Praxis ist, die mit dazu beiträgt, die Demokratie erodieren zu lassen.
Ja, früher wurden Menschen verfolgt, heute geht es eher ums Mundtotmachen, um soziale Ächtung in sozialen Netzwerken beispielsweise. Wird da berechtigte Kritik auch viel zu oft als Cancel Culture abgetan und gelabelt, um ja die berechtigte Kritik eigentlich an sich ranzulassen?
Also Kritik muss ja immer möglich sein. Kritik ist sozusagen Lebenselixier der Demokratie. Aber der Umgang mit Kritik, in dem Moment, wo Kritik verbunden ist mit Sanktionen, kulturellen, sozialen, beruflichen Sanktionen, wenn Menschen zum Beispiel ihre berufliche Stellung verlieren oder diffamiert werden, weil sie etwas gesagt haben, was bestimmten Menschen nicht gefällt, völlig in Ordnung, dann streitet man drüber, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Wenn Deplatforming, das ist so ein amerikanischer Ausdruck, ja, man versucht Menschen, die Meinungen von Personen aus Plattformen zu entfernen oder zu marginalisieren, dann wird es in der Tat demokratiegefährdend. Das Schöne ist, als dieses Buch geschrieben wurde, war das noch überwiegend ideologisiert, ungefähr so. Cancel Culture wird kritisiert von Rechts oder eigentlich von Libertären oder Rechtslibertären oder auch Konservativen und praktiziert von Linken oder Radikalen, vielleicht auch manchmal Linksliberalen. Das ist längst vorbei. Im Augenblick wird die Cancel Culture in den letzten Monaten zunehmend von rechts praktiziert. DeSantis erklärt Florida zur woke-freien Zone, verbietet über hunderte von Büchern in den Schulen. Auftritte von Transgender-Personen werden unterbunden. Die AfD demonstriert gegen bestimmte Theaterstücke. Das heißt, wie ich es erwartet habe, genau das kommt. Cancel Culture können nicht nur die Linken, sondern auch die Rechten. Und insofern ist eine Art Neutralität jetzt entstanden. Die Leute sehen, hoppla, es geht nicht um links und rechts, sondern es geht um Intoleranz oder Toleranz.
Aber sehen Sie diese Lagerbildung, die wir vor Jahren ja auch schon viel früher in den USA gesehen haben, dieses zwischen rechts und links gespaltene, auch in Deutschland? Oder ist es nur ein Mehr, das uns erzählt wird?
Ja, das wirklich Verwunderliche ist, dass die deutsche Demokratie, ich sage sozusagen nur zögerlich, aber eine der westlichen Demokratien ist, die noch am intaktesten sind. Man schaue sich nur um. Italien, was ich nun sehr gut kenne, da regiert eine Neofaschistin, nämlich Giorgia Meloni. In Frankreich weiß man nicht, was nach Macron kommt. Jedenfalls Le Pen, eine Partei, die ähnlich ist wie die AfD. In Deutschland hat dort 42 oder sowas, jedenfalls über 40% gehabt im zweiten Wahlgang Präsidentschaftswahlen. In Schweden, in Finnland sind Rechtsradikale mit narzisstischen Sprüchen in der Regierung. In Großbritannien gibt es eine Verfassungskrise, die da vor sich hinschwelt, spätestens seit dem Brexit. Das heißt, wir haben um uns herum Polen, Ungarn und so weiter ganz zu schweigen. Wir haben um uns herum hochlabile Demokratien. Da steht Deutschland vergleichsweise gut da. Und jetzt kommt das Aber.
Ich habe es mir gedacht.
Vielleicht haben wir Glück gehabt, dass eine charismatische Figur auf der Rechten bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist. Die Stimmungslage verhärtet sich auch in Deutschland. Umfrageergebnisse für die AfD sind ein Warnsignal. Also ich bin verhalten optimistisch, dass wir da gut durchkommen, aber sicher bin ich mir nicht.
Herr Professor Nieder-Rümelin, Sie sind einerseits Professor für politische Theorie. Jetzt haben wir viel über Politik auch gerade gesprochen. Ich möchte mehr auf die philosophische Seite auch unserer Gesellschaft eingehen. Wie kommen wir uns denn wieder näher im Umgang? Wie hören wir besser einander zu und wieso ist das so wichtig?
Man muss sehen, dass die Grundlagen der Demokratie erstmal verstanden werden müssen. Was ist eigentlich Demokratie? Und manche Menschen, auch in der Wissenschaft, meinen, naja, das sind Institutionen, das sind bestimmte Verfahren, wir dürfen alle paar Jahre mal wählen oder so. Ich glaube, das ist falsch. Das Mehrheitsprinzip, dass die Mehrheit entscheidet, was passiert oder wer die Regierung anführt, das ist ja selber noch nicht legitimierend. Sondern das Entscheidende ist, eine Demokratie ist eine Form, in der wir über die Lebensbedingungen gemeinsam indirekt entscheiden, die für alle im Idealfall akzeptabel ist. Das heißt, wir erkennen uns wechselseitig als Freie und Gleiche an und sagen, nun lasst uns mal überlegen, wie wir das so regeln können, dass niemand unter die Räder gerät, dass keine Minderheiten ausgegrenzt werden, dass jeder sein Leben oder ihr Leben leben kann, Autorin oder Autor des eigenen Lebens ist. Das macht die Demokratie aus. Individualrechte, Kooperationspflichten, auch Wahlen selbstverständlich, auch eine Regierung, auch Parlamente. Ja. Und dazu gehört eben diese Zivilkultur des wechselseitigen Respekts, der alltäglichen Kooperationsbereitschaft. Ohne die ist eine Demokratie auf Dauer nicht lebensfähig.
Deswegen haben Sie ja auch dieses Buch darüber geschrieben. In Sorge um aktuelle kulturelle Entwicklungen, heißt es da zu Ihrem Buch, aber doch vom Optimismus eines eingefleischten Humanisten getragen. Welche Gedanken und Überlegungen geben Ihnen denn Grund zum Optimismus heute?
Also unter Humanismus verstehe ich ja die Einstellung, Menschen sind in der Lage, aber man muss ihnen auch zumuten, sich selbst ein Urteil zu bilden, ihr Leben zu verantworten, ihre Entscheidungen mit Gründen zu unterlegen. Und so, das ist der Hintergrund von Demokratie und Menschenrechten. Ja, das ist humanistisch. Und wenn man das alles bestreitet und sagt, nee, Menschen sind nicht frei, es gibt keine Subjekte, alles ist durch kulturelle Kontexte bestimmt, wir sind, was wir sind, weil wir zu einer bestimmten Gemeinschaft gehören, ja, ganz gefährliche Botschaft, wir sind, was wir sind, als Repräsentantinnen einer Gemeinschaft, dann läuft das aus dem Ruder. Ich habe aber schon den Eindruck, dass diese humanistische Grundhaltung, auch ein gewisser Pragmatismus im Umgang mit Konflikten, dass das doch eine starke Strömung ist. Vielleicht sollte man Gelassenheit auch dadurch etwas fördern, dass man zum Beispiel in den Medien nicht jeden Konflikt zu einem großen Theater aufbauscht, sondern ihn auf seinen sachlichen Kern versucht zurückzuführen.
Dabei geben wir uns beste Mühe. Professor Julian Nieder-Rümelin, Professor für Philosophie und politische Theorie. Heute erscheint sein neues Buch Cancel Culture, Ende der Aufklärung, Plädoyer für politische Urteilskraft. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Nieder-Rümelin.
Danke Ihnen.